Der König ist tot, es lebe der König. Der künftige Intendant des Hessischen Landestheaters, Matthias Pfalz, zieht ein in Marburg. Und im Hessischen Landestheater hagelt es Entlassungen und Sozialkahlschlag. Darüber sprachen wir mit dem Schauspieler Peter Meyer und der Schauspielerin Regina Leitner.
Peter, Regina, 7 von 10 bestehenden künstlerischen Verträgen werden zum Sommer nächsten Jahres am Hessischen Landestheater nicht verlängert, darunter auch eure nicht. Was habt ihr getan? Dauernd trunken und textvergessen zu den Proben gekommen oder was ist los?
Das nicht. Also es gibt jetzt erstmal, muss man sagen, einen Intendantenwechsel. Das heißt, der Intendant darf nach der rechtlichen Lage bis zu allen Schauspielern, die da sind, auswechseln. Das gehört dazu. Das steht im Tarifvertrag und anderen gesetzlichen Bestimmungen, die den Schauspielberuf betreffen. Das kann er nutzen, muss aber nicht nutzen. Er hat viel genutzt, wie du gesagt hast, 7 hat er rausgeworfen. In den Gesprächen, die ja nur quasi persönlich mit ihm zusammenlaufen, also man sitzt da alleine, man kann zwar einen Vertreter mitnehmen, aber das macht man nicht immer, habe ich zum Beispiel für mich die Frage gestellt, woran es liegt, ob es an meiner Qualität liegt. Ich habe ihm wirklich auf den Kopf zu gefragt und er hat gesagt, nein. Ich habe sogar noch gefragt, soll ich weiter Schauspieler bleiben? Natürlich, keine Frage. Aber wie bei Regina, das kann man vielleicht in einer Antwort dann zusammenfassen, hieß es, er hat schon so jemand wie uns. So ein Typ. Sogar zwei. Das ist eine gute Frage. Früher gab es mal so Fachbereiche. Da warst du der junge Liebhaber oder der junge Held A und der junge Held B, den gab es so. Aber jetzt gibt es das schon lange nicht mehr. Also wenn ich sage, früher war das vor 50, 60 Jahren. Damals wurde es auch eingeteilt, wie bei Sängern. Die können ja nur eine bestimmte Bandbreite singen und dann sind bestimmte Arien, aber das gibt es bei uns schon lange nicht mehr. Ja, ein Typ, weiß ich nicht. Das hat er nicht weiter ausgeführt. Er hat nur gesagt, er hat so einen Typ wie wir, beziehungsweise sogar zwei von jedem von uns, die in unsere Richtung gehen als Typ und damit sind wir für ihn draußen. Im weiteren Gespräch durftest du dann deine sozialen Dinge nennen, was Sinn eines dieses Personalgesprächs im Sinne einer Nichtverlängerungsformularen sozusagen Abhandlung ist. Sagen, da haben wir beide unsere Kinder erwähnt, dass wir natürlich diese finanzieren müssen. Das hat er dann zur Kenntnis genommen und das war's dann.
So wie das Ganze klingt, hat der Intendant so etwas wie die absolute Macht. Ist das korrekt?
Korrekt.
Ich habe früher mal gerne gesagt, wenn du nochmal so dich wie ein Fürst fühlen willst, so absolutistischer Herrscher, dann wirst du am besten Intendant, weil du im Grunde an der Spitze eines Dreiecks stehst, wie wir das damals in der, glaube Oberstufe, nenne ich, in der Mittelstufe gelernt haben, da haben wir dieses schöne Dreiecksbild, oben stand der Herrscher und darunter alle anderen und so ist das mit dem Intendanten. Der hat halt wirklich finanziell und personalpolitisch und künstlerisch sozusagen, bündelt sich alles bei ihm.
Ihr habt also alle in der Regel nur befristete Verträge. Wie lange laufen die denn in der Regel?
Also in der Regel laufen die ein Jahr lang. Wenn man, es ist auch üblich, dass man einem Anfänger mal einen Zweijahresvertrag anbietet, aber normalerweise ist es immer nur für ein Jahr.
Begründet wird das Ganze, ich zitiere jetzt erstmal etwas von Albert Zetsche, Mitarbeiter des Hessischen Kultusministeriums in Wiesbaden und im Aufsichtsrat des Hessischen Landestheaters. Zitat: Die künstlerischen Verträge sind befristet, weil das Theater von der Erneuerung und neuen künstlerischen Beziehungen lebt. Wo Gruppen seit Jahrzehnten bestehen, können sich Formen schlecht weiterentwickeln. Zitat Ende. Und weiter sagte er, dass nicht jede Person zu jedem Konzept passe. Was ist euer Kommentar dazu?
Da möchte ich mal ganz kurz was sagen. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil ich finde, dass neue Konzepte, neue Anregungen, neue Ideen im Grunde immer nur von Regisseuren ausgehen. Wir als Schauspieler sind eigentlich dazu da, Dinge umzusetzen, neu zu erfüllen, was der Regisseur möchte. Und ich denke, dass wir da wirklich das allerletzte Rädchen am Wagen sind, wenn irgendwelche neuen Konzepte gestaltet werden wollen, wenn neue Konzepte im Raum stehen, also kommen sollen, dann auf alle Fälle liegt es an der Regie, liegt es an den Personen, die einfach andere künstlerische Zugänge finden, aber eigentlich am wenigsten am Schauspieler selber.
Also zu dem zweiten, neue Konzepte, das hieße ja, wenn ich als Schauspieler nicht in der Lage wäre, jegliche Rolle, jetzt Mann oder Frau sogar, sage ich, als Schauspieler spielen zu können, jedenfalls mich daran zu versuchen, dann könnte ich in einem bestimmten Teil abdecken, dann wäre ich halt nur der Bösewicht, dann könnte ich nichts anderes. Aber der Schauspieler soll ja alles spielen können. Dafür wird er auch ausgebildet. Sogar als Mann eine Frau sich hineinversetzen. Das ist die ganze Arbeit, das ganze Studium. Also wenn ich sage, da ist ein neues Konzept, dann erwarte ich von einem ausgebildeten Schauspieler, dass er sich jedem Konzept anpassen kann. Und das auch will. Und das wäre auch unser Interesse. Natürlich möchte ich ein neues Konzept kennenlernen. Man stellt sich vor, normaler Arbeitnehmer, der kriegt nach 20 Jahren die Chance, was Neues zu machen. Das sagt er doch, ja, gerne. Also, dass der Einzelne nicht in ein Konzept passt. Was heißt, was ist das für ein Konzept? Wenn es jetzt das Fernsehballett ist, wo man 1,75 Meter groß sein muss, eine bestimmte lange Beine, bestimmte Körbchengröße, dann sage ich, klar, Freunde. Das ist vielleicht eine bestimmte Anschauung, das kann man machen. Aber ein Theaterkonzept ist, dadurch, dass es neu ist und da der Schauspieler auf alles sich alles von sich abverlangen kann und können sollte, jedenfalls sich versuchen sollte, daran zu probieren, ist von jedem Schauspieler verlangbar. Das kann kein Kündigungsgrund sein. Zu dem ersten Zitat, was du gesagt hast von Herrn Zetsche, das klingt, jetzt muss vielleicht auch eingehen auf den Artikel, den du zitierst, da steht, der ist Mitarbeiter des Hessischen Kultusministeriums. In der Praxis wirkt der Herr Zetsche so, als wäre er der Sachgebietsleiter Theater in Hessen. Weil es nur ihn gibt und nur diesen Namen und man auch den Eindruck gewinnt, dass er viel daran mitgetan hat, diese Entscheidung, wie sie jetzt uns alle betreffen, herbeizuführen. Also er steht auch für die Neuerung am Hessischen Landestheater in Marburg. So wird es uns erzählt. Ich kann jetzt leider keine Pressedinge zitieren. Aber er ist der entscheidende Mann und er, so wurde es uns berichtet von Betriebsratsebene, hat auch dafür gesorgt, dass dem neuen Intendanten und dem Hessischen Landestheater damit, da viele Leute gekündigt wurden, 7 von 10, davon sind viele Jahre da, haben hier Jahre verdienstvolle Arbeit geleistet und kriegen eine kleine Abfindung. Davon kann man nicht leben, aber das überbrückt die ersten 3 Monate sozusagen der laufenden Kosten. Und dieses Geld hat das Theater nicht. Dieses Geld musste extra aus einem nicht bestehenden Etat geholt werden. Der Etat wurde geschaffen, um diese Wandlung zu schaffen. Und dieser Etat wurde durch Herrn Zetsche geschaffen. Also der hat das Geld organisiert, damit 7 Leute gehen können. Das Theater hätte sie nicht entlassen können, aus dem einfachen Grund, weil es nicht das Geld gehabt hätte, diese Leute auszubezahlen oder alle abzufinden, alle 7.
Worin siehst du denn die Motivation bei Zetsche, sowas zu unternehmen?
Also da kann ich nur mutmaßen. Ich weiß jetzt nicht, welcher politischen Couleur Herr Zetsche angehört oder wem er nahesteht. Er ist Teil der Landesregierung in dem Sinne als, ja, er ist kein Teil der Landesregierung, aber er ist natürlich schon länger da und ist Teil eines Ministeriums. Ob man dafür eine politische Farbe braucht oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich kann mir sowas vorstellen, wie dass man nach 19 Jahren Eckhard Dennewitz sagt, da muss jetzt mal groß Reine gemacht werden, da muss was Neues her. Das könnte ich nachvollziehen, da wir offen für Neues sind und natürlich sowas begrüßen würden, wie ich das eben schon gesagt habe.
Und sehr gewünscht hätten sogar, nach jahrelanger Arbeit auch mal wirklich ganz neue Wege zu beschreiten. Das ist ja etwas für einen Künstler ganz Großartiges eigentlich, wenn man sagt, oh, da kommen neue Leute, das gibt einem neuen Auftrieb, das gibt einem neuen Schwung.
Da gibt es neue Konzepte.
Neue Konzepte, ja. Man hat neu auch, ja, gerade mit Leuten zu tun, ja, die einfach nochmal, wo man ganz befreit aufeinander nochmal zugehen kann. Ich denke, dass es prinzipiell immer dann einfach nochmal einen neuen Aufschwung dann gibt und das ist immer positiv für einen künstlerischen Prozess und für ein Schaffen.
Die Frage ist halt, was ihn bewegt, weiß ich nicht. Der Eindruck wurde mir vermittelt, das betone ich, das ist ein persönlicher Eindruck, dass man vielleicht alles neu machen muss, dass das mittlerweile dazugehört im Theaterraum, das gibt es anderen Theatern auch, dass da viel immer alles, also 100% entlassen werden, das haben wir von anderen Theatern mitbekommen. Das muss man aber natürlich nicht mitmachen, weil es anderswo so gemacht wird.
Nun beruft Zetsche ja den Intendanten nicht alleine. Wer ist dafür eigentlich verantwortlich, welcher Intendant berufen wird?
Das ist von Theater zu Theater verschieden, weil jedes Theater hat eine eigene Rechtsform, ob es jetzt ein Landestheater ist, ein Staatstheater, ein Stadttheater und es gibt noch verschiedene Unterformen. Im Marburger Fall ist es so, dass die Stadt Marburg und das Land Hessen verschieden prozentige Anteile haben. Ich glaube 51% Land und 49% Stadt, das heißt der Finanzierung. Das Theater selber ist eine GmbH. Der Intendant ist auch der Geschäftsführer. Und dieses, also jetzt dann wird gesagt, der Intendant, unser jetziger, der geht in Rente. Jetzt wird dann eine Findungskommission gegründet Da werden verschiedenste Leute zugefunden, ehemalige Intendanten oder noch Intendanten, die quasi ihr fachliches Wissen mitbringen, Politiker, wie die Frau Weinbach sozusagen als Kulturbürgermeisterin. Der Herr Zetsche ist dabei in einer Findungskommission. Dort kann man sich dann nach Fristen bewerben. Dort werden die Bewerbungen gesichtet und dann gibt es einen Auswahlprozess und dann die letzten 18 oder so stellen sich persönlich vor und dann wird irgendwann innerhalb dieses Gremiums entschieden. Da geht eine Kritik von uns natürlich an die Stadt Marburg, dass wir sagen, es wurde in jedem OP oder MNZ-Artikel geschrieben, wie sozialverträglich die Stadt Marburg das gestalten will, diesen Wandel. Sie beruft jemand extra für Kinder- und Jugendtheater, der Kinder- und Jugendtheater macht, der meines Erachtens aber bei den personellen Dingen dann wenig Familiensinn hat. Er macht zwar für Kinder Theater, aber für die, die Kinder haben, die entlässt er trotzdem. Also es ist ein kleiner Widerspruch für mich. Aber die Stadt Marburg, den Vorwurf haben wir ja auch brieflich mitgeteilt, es wurde oft darauf reagiert, aber das wurde sozialverträglich bezeichnet, immer wieder in mehreren Artikeln, aber es wurde nicht dementsprechend gehandelt. Und mit Frau Weinbach sitzt jemand der Stadt Marburg in dieser Findungskommission, ich weiß nicht, ob noch mehr da drin saßen, also die jetzt speziell Kulturbereich bearbeiten, aber sie hätte meines Erachtens da vielleicht mehr sagen können. Sie ist auch die Einzige, die auf unseren Brief bis jetzt nicht reagiert hat. Also der Oberbürgermeister Faubel, der Kulturamtsleiter Laufner haben auf unserem Brief, wo wir uns darüber beschwert haben, über dieses sozialverträgliche Schreiben und dann wenig dafür tun, reagiert. Aber sie hat noch nichts dazu gesagt. Was ich schade finde, weil sie wirklich dabei war. Die anderen zwei saßen da nicht drin.
Man weiß es ja nicht, ob irgendwas möglich gewesen wäre. Aber ich denke, man hätte möglicherweise einfach einwerfen können, dass es hier Menschen gibt, die einen Lebensmittelpunkt hier besitzen, seit 8 bis 13 Jahren hier wohnhaft sind, betrifft auch noch einen anderen Kollegen von uns, und die einfach wirklich ihren Lebensmittelpunkt mit Kindern, Schule, Kindergarten, was alles dazugehört, einfach hier haben und natürlich nicht so schnell und auch ungern die Stadt verlassen. Marburg ist ja eine Stadt, in der man gut leben kann und möchte als Familie. Und das war, und da ist es natürlich nochmal extra schwer, sich umzustrukturieren innerhalb von einem Dreivierteljahr, sage ich
mal. Also wie gesagt, es liegt nicht an unserer Qualität. Wir haben triftige und nachhaltige soziale Gründe, hier zu bleiben, aber sie sind trotzdem gekündigt worden. Wo ich dann sage, gut, dann ist das wohl nicht so ernst gemeint, dass das sozialverträglich sein soll. Also sondern da muss eine Neuerung her und fertig aus.
Es gab keinerlei Sozialverträglichkeitsklauseln bei der Berufung des Intendanten, woran er sich zu halten hätte. Keine Vorgaben.
Habe ich nichts von gehört und durch die Handlungen hat er sich auch nicht dran gehalten.
Wenn Schauspielerinnen also in der Regel einen unbefristeten Vertrag haben, also sich sozusagen von einem unbefristeten Vertrag möglicherweise zum nächsten hangeln, gibt es da eigentlich irgendeine spezielle soziale Abfederung oder Absicherung für euch?
In welcher Gestalt? Außer wenn du jetzt
zum Beispiel, dass es einen Sozialfonds gibt.
Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich habe letztens mal einen Zettel gefunden, das scheint aber so ein ganz kleiner Verein zu sein, der Schauspielern, die in Not gerät, quasi Unterstützung gewährt, aber der Name ist so unbekannt und das kann keine, also lebenserhaltende Unterstützung sein. So.
Um das also nochmal ganz klar zu sagen, wenn ihr arbeitslos werdet, dann kriegt ihr eine Abfindung in Höhe von 3 Monaten Monatsgehalt?
Nein, das ist jetzt wieder schwierig aufzudrücken. Du kriegst erst eine Abfindung, wenn du 5 Jahre ununterbrochen am gleichen Haus einen einjährigen befristeten Vertrag hattest. Vorher nicht. Wenn du jetzt 3 oder 4 Jahre da warst, kriegst du keine Abfindung. Dann kriegst du die entspricht, glaube ich, ab der 5-jährigen Klausel bei 3 Monatsgehältern und dann wird es etwas mehr, aber maximal 6. Das ist alles. Dafür musst du wirklich erstmal geschafft haben, 5 Jahre in einem Haus zu sein. Das schaffst du nicht so leicht, weil nicht jeder Intendant so lange bleibt wie jetzt Herr Dennewitz. Und vielleicht geht man bei Herr Dennewitz oder wird auch an anderen Theatern trotz bleibenden Intendanten natürlich auch gegangen.
Wie hoch ist denn zurzeit die Chance auf einen neuen Job woanders jetzt? Speziell jetzt auch für euch.
Also die Chance, beide an ein Haus zu kommen, ist, würde ich sagen, gleich null. Und die Chance, einen Job zu bekommen, also wenn ich meine Bekannten und die auch in dem gleichen Bereich arbeiten höre, dann ist es sehr gering. Wir kennen es von vielen Kollegen, die sagen nach 2, 3 Jahren, ich möchte jetzt wieder weg aus Marburg. Die meisten von denen haben kein Anschlussengagement bekommen. Ein einziger fällt mir da ein von rund 25 aus den letzten 5 Jahren. Und der Rest ist dann in die Arbeitslosigkeit gegangen, die dann gerne immer als der freie Schauspieler bezeichnet wird.
Ja, also es ist praktisch bei null. Also gerade in unserem Bereich, also es wird es gibt quasi keine Vorsprechen mehr, also es gibt keine Möglichkeit mehr, sich an Theatern überhaupt vorzusprechen mit anderen 200 Leuten auf einen Posten. Sowas gibt es im Grunde nicht mehr. Es wird nur mehr, kennt jemand irgendjemanden, wenn eine Stelle frei ist, dann wird der zum Vorsprechen eingeladen, aber einfach so offene Vorsprechen gibt es nur noch für Anfänger, da die auch schon günstig sind. In unserem Fall sind wir beide schon 8 oder 10 Jahre im Beruf. Das ist natürlich also nicht, dass wir jetzt sehr viel verdienen würden. Es kam ja auch in der Zeitung zum Ausdruck, aber wir sind trotzdem immerhin noch teurer wie ein Anfänger. Und also ich als Frau habe dann natürlich nochmal noch geringere Chancen, weil es einfach ganz viele Frauen gibt, sage ich jetzt mal, die gerade in meinem Alter, ich sag mal, vielleicht bin ich in 10 Jahren wieder interessant, wurde mir mal gesagt, aber in meinem jetzigen Alter mit 32 bin ich höchst uninteressant im Grunde für ein Theater, weil da kann man mich sowohl mit einem Anfänger auch noch abdecken. Oder es muss halt wer runterspielen, aber so, ja, es ist sehr schwierig.
Woran liegt das mit dieser Arbeitsmarktsituation im Schauspielbereich? Liegt das auch daran, dass die Kulturetats so ausgedünnt werden?
Sicher. Also ich denke, Theater werden weniger, Ensembles werden kleiner und...
Oder die Ensembles gibt es gar nicht mehr, es werden nur mehr Gastproduktionen eingekauft, dass das Ensemble komplett gestrichen wird, das gibt es auch immer häufiger. Weil das sind die Fixkosten, die halt teuer werden. Ne?
Es gibt in der Kulturpolitik eine gewisse, also entdecke ich eine gewisse Entwicklung, dass man kommt weg vom institutionalisierten Theater, dass halt das Ganze ja da ist, dass das Ganze ja Premieren und Kulturbetrieb macht, dementsprechend viel kostet, weil man einen gewissen Personalstand braucht, der aber in den meisten Theatern, die ich kenne, wirklich auf dem letzten Level runtergeschraubt ist. Wenn einer krank wird, fallen schon Sachen aus, so. Und sondern dahin, dass man das zumacht, man hat man aber noch die Gebäude, die man quasi von Gastspieltruppen, meistens auch gar nicht so mal im klassischen oder im musikalischen Bereich, muss man nur mal gucken, in wie vielen Stadthallen in Hessen sozusagen dann das so und so Orchester Prag oder noch weiter hinten sozusagen spielt, die natürlich dementsprechend mit Anreise und Personalkosten günstiger sind. Ich habe natürlich keine Sozialausgaben für Leute, die dann, denen gebe ich ein festes, also einen einmaligen Betrag. Für den Abend, den sie bei mir spielen, die kommen an und sind wieder weg. Wo die sonst leben, wo die sonst ihre Proben verbringen, was sie dafür kriegen, Sozialabgaben sind alle nicht interessant. Es ist für mich eine Tendenz zu ein paar Elfenbeintürmen wie Deutsche Oper, da in Berlin sozusagen, die zwei Opernhäuser, die großen Staatstheater und der Rest, trotz Bemühungen mancher Kommunen, muss man sagen, wir gehen immer mehr vor die Hunde. Weil es ist natürlich viel größer auch von der Presse her, da muss man vielleicht auch mal einen Kritikpunkt mitgeben. Es wird mehr über ein Festival berichtet, das irgendwie toll im Sommer ist, 1-2 Monate, als über einen laufenden Theaterbetrieb. Da wird viel mehr, da ist kurz was da, da kriege ich einen Sponsor, den Sponsor kriege ich auch, ich sage hier, gucken Sie, ich habe die Presse, wir sind da konzentriert. 1-2 Monate oder nur eine Woche lang ist Festivalbetrieb, Vorbereitung, Nachbereitung von einem Monat, da ist die Presse da, da gucken die Leute hin, da kommen die Leute, aber so ein kontinuierlicher Theaterbetrieb, der ist scheinbar nicht mehr so im Interesse und auch nicht in der Finanzierung.
Diese Deregulierung im Kulturbereich trotz nicht gerade üppiger Löhne, wie viel verdient Mensch denn als Schauspieler, Schauspielerin?
Also angefangen habe ich mit 1450 brutto, da kam ich was bei 990 netto raus. Und das steigert sich dann jährlich mit so 50, 100 Euro. Also Sie können sich ausrechnen, wie viel das schlussendlich
ist. Ist nicht ganz richtig. Es steigert sich nicht automatisch.
Nee, nicht jährlich. Automatisch, klar.
Du gehst zu seinem jährlichen Personalgespräch. Da wird erst geklärt, ob du gehen willst oder ob du gegangen wirst. Dann sprichst du wie immer die Geldfrage an. Und es gab bei uns, das kann man dem Intendanten auch nicht mal ganz vorwerfen, schon, dass er draußen an seiner Tür bei dem Personalgespräch einen Zettel hinhing, in seinem Witz sozusagen, über Geld wird nicht gesprochen, weil ich habe keins. Und es gab Zeiten am Landestheater, da war kein Geld da, weil wenn er jetzt jedem selbst 50 Euro mehr gegeben hätte oder 100, hätte er es nicht finanzieren können. Also es gibt keine jährliche Steigerung wie in anderen Berufen, wo, ja, oder in alten Modellberufen, wo ich sage, ich bin so und so viele Jahre dabei, dann steigert sich das Jahr für Jahr. Es ist auch nicht so tarifmäßig, Hessen war lange aus dem Tarif ausgetreten, der uns mitbetraf. Das hieß, wir haben gewartet auf eine Lohnsteigerung von diesen 1,53%. Jetzt gab es eine, die letzte gab es vor 2,5 Jahren, davor gab es 4 Jahre gar nichts. Also selbst die üblichen inflationären Steigerungen, möchte ich mal sagen, die jeder, was man alles liest, IG Metall dann oder welche Bereiche bis hin zur Verkäuferin, machen wir alle nicht automatisch mit. Und die persönliche Verhandlungsbasis ist gegeben, aber die wird meistens abgewinkt. Also wenn du Pech hast, fängst du mit deinem Anfängergehalt an und behältst das über die Jahre.
Dafür habt ihr aber hohe Arbeitszeiten. Wie sieht es denn damit aus?
Man muss sagen, es gibt ein positives und ein negatives Ding dabei. Positiv ist, wenn ich eine kleinere Rolle habe, dann habe ich natürlich, je nachdem wie oft ich im Stück vorkomme, nicht so viel zu tun. Wenn ich eine große Rolle habe, dann habe ich morgens 4 Stunden Probe, abends 3 bis 4 Stunden Probe plus die Vorbereitungszeit. Ich muss den Text gucken, muss, was wir erarbeitet haben, nacharbeiten. Würde ich sagen, bestimmt nochmal 2 Stunden am Tag. Komme also von Montag bis Freitag, aber jetzt gleich Komma, Samstag ist ganz normale Arbeitszeit für einen Schauspieler, vormittags wie abends. Ich kriege für Sonntagsarbeit kein extra Geld. Und das weitere Negativpunkt ist, ich kann auch nicht einfach mal zwischendurch Urlaub beantragen und wegfahren. Ich habe Residenzpflicht. Das heißt, ich darf eigentlich, wenn ich den Gesetzestext ganz knallhart auslege, die Stadtgrenze nicht verlassen. Es sei denn, ich habe einen Urlaubsschein, den muss ich einreichen, der muss unterzeichnet werden von 2 Leuten, muss wieder zu mir zurückfließen.
Und der jederzeit wieder rufbar ist. Also wenn jemand sich ein Bein bricht, muss ich jederzeit anrufbar sein, innerhalb von 1/2 Stunde im Grunde wieder da sein können, nach dem Motto, es wird umbesetzt oder es wird ein anderes Stück gebracht und ich habe dann am Abend da zu sein zur Vorstellung. Also man hat so, ja, das sind so die Pflichten, beziehungsweise man hat natürlich auch keine Feiertage, weil da wird meistens gespielt und Samstag, Sonntag, Freitag sowieso. Das sind so die normalen Zeiten. Ich sag mal, für uns als Familie habe ich oft gesagt oder so gelächelt, habe ich gesagt, eigentlich sind die Arbeitszeiten ganz toll, so vormittags und abends, weil ich habe immer den ganzen Nachmittag für die Kinder, welche vollberufstätige Mutter hat da schon. Also ich habe sehr viel Zeit mit meinen Kindern, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt sonst bis 5, 6 arbeiten würde, würde ich meine Kinder ins Bett stecken und das war's. Und das, so ja, ist halt immer so, wir haben wenigstens immer den Nachmittag.
Das heißt, wir können frühstücken, wir bringen sie in den Kindergarten, dann beginnt die Vorbereitung, dann proben wir, gut, dann kommen wir nach Hause, dann geht's schon wieder los, weil wir um 2 Uhr aufhören. Die meisten, je nachdem, also die Vormittagsgruppe im Kindergarten hört ja nicht um 2 auf, sondern früher. Also musst du die Nachmittagsgruppe gleich mitbuchen, so. Und die Große, die jetzt in der Grundschule ist, die hat ja nicht bis 14 Uhr Schule. Also die ist ja um 11.30 Uhr oder jetzt 12.20 Uhr fertig und dann ist die quasi, muss die auch überbrückt werden bis 14 Uhr. Also da muss man schon ein bisschen jonglieren, aber man ist am Nachmittag da, nur wenn dann andere vielleicht, weiß ich nicht, spätestens nach den Tagesthemen ins Bett sinken oder nach dem Mom-Heute-Journal, dann bin ich auf der Arbeit und stehe da und arbeite bis 10 oder gut, wenn wir jetzt Richard den Dritten machen, haben wir am Samstag den Tag der Deutschen Einheit. Da habe ich früh von 10 bis 14 Uhr Generalprobe, plus dass ich um 9 Uhr da sein muss, weil ich in die Maske muss. Und abends habe ich die Premiere. Die geht bis 23.30 Uhr.
Was ist eigentlich, wenn Proben länger dauern und so? Passiert das häufig, passiert das fast nie?
Also es ist so, in anderen Häusern ist es so, dass sich nicht immer diese Zeiten gehalten werden. Das muss man sehr zugute halten. Hier zurzeit ist es so, dass man sich relativ fix dran halten kann, dass von 10 bis 2 geprobt wird und von 6 bis 9 oder von 7 bis 10.
Sonst wäre das mit Kindern.
Das wäre sonst für uns ein absoluter Albtraum. Also wenn jetzt wer kommen würde und sagen, aber heute probe ich mal bis 16 Uhr und ich kann mein Kind nicht mehr abholen, das wäre ein Desaster für uns. Dann hätte einer von uns den Beruf definitiv aufgeben müssen. Das ist etwas, das wir Gott sei Dank, also wurde immer einfach ganz klar eingehalten oder ziemlich eingehalten.
Das ist aber eine Frage der Leitung, also ja, des Intendanten und seiner Führungsstabs.
Das ist nicht überall so.
Laut Tarifrecht, NV Bühne heißt das schöne Ding, muss quasi nur eine angemessene Ruhezeit gewährt werden. Und angemessen, das kennt man aus anderen Bereichen, ist ein schöner Begriff, der dann immer wieder in der Realität sozusagen, der eine Regisseur sagt, 1 Stunde reicht ja wohl, da bin ich wieder fit. Und dann kannst du dir natürlich sagen, jetzt machen wir halt, wir machen jetzt immer bis 4, dafür fangen wir aber erst um 8 an abends, dafür machen wir bis um 11. Das kann jeder Theatermensch oder jede Theaterleitung auch noch produktionsweise ändern. Es gibt halt jetzt in unserem Fall, es gibt Leute, die sagen, wenn man Theater machen will, kann man keine Kinder haben. Daran glaube ich aber nicht. Es muss gehen. Also weil im Endeffekt Theater, wenn ich ja nur im Theater bin oder nur Theater mache, in meinem Ghetto da sitze, dann kann ich auch nicht gut Theater machen, wenn ich nicht ein Leben daneben habe.
Weil der Bezug zum Leben, zum realen Leben
dann nicht zu fehlen. Ja klar, dann stehen die Leute auf der Bühne, sagen, hey du da unten, ne, aus dem vollen Leben, du machst alles falsch, du Pflaume, ne, wir belehren dich mal von hier. Und dann denkt man nur, woher weißt du eigentlich was davon? Du bist da eh nur hier, in deiner abgeschotteten, dunklen Welt. Also manchmal hat man ja so einen Eindruck. Beim Theater.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch Also ich gehe, also ich bin ganz sicher, dass ich dadurch, dass ich Mutter bin, glaube ich, auch eine bessere Schauspielerin bin. Ich bin einfach dadurch, dass ich nach Hause komme und ob das am Anfang einfach Windel wechseln, ganz banale Dinge einfach auf mich zukamen oder dann muss man kochen und es muss die Kinder müssen abgeholt werden zu Terminen. Also es ist alles einfach der ganz normale Alltag mit Sorgen, Nöten, Streitereien, bricht über einen herein und das ist gut und man kann abschalten von dem, ja, hätte ich den Satz vielleicht mal anders sprechen sollen. Das, damit befasse ich mich nicht. Also ich kriege meinen Kopf komplett frei und da bin ich sehr froh drum. Also ich gehe wirklich raus aus dem Theater und lege das wirklich ab, bin dann Hausfrau, Mutter, Gattin.
Also ich stehe nicht, dann gehe ich wieder in mein liege Buch. Nicht bis 9:30 im Bett und stehe dann auf und dachte, huch, jetzt war es aber der linke Fuß zuerst, heute wird das nichts mit der Probe. Weil mein Wecker steht mich auf oder meine Kinder und sagen, los Papa, hier, da, jetzt, ich habe das und jenes und dann weiß ich gar nicht mehr, welchen Fuß ich genommen habe, sodass ich quasi recht frisch oder freudig auf die Probe kommen kann, ohne eine gewisse innerliche Aufwallung, die ich mir selber herbeigezüchtet habe.
Ich schon ganz belegt bin, weil ich mir schon, weiß ich was für einen Kampf oder Krampf im Kopf gemacht habe. Also ich
früh
für
aufgewacht,
mich persönlich,
die Stimme hat sich schlecht angefühlt.
Ja, oder so. Ich denke, es ist auf alle Fälle von Vorteil.
Jetzt sind ja ganz viele von diesem, ja, man muss es ja so nennen, sozialen Kahlschlag betroffen am Hessischen Landestheater Marburg. Mhm. Gab es irgendwelche Ideen, sich kollektiv zur Wehr zu setzen gegen diesen Kahlschlag? Da war Pause.
Also der amtierende Betriebsrat, also ich muss vielleicht sagen, ich war auch mal Betriebsratsvorsitzender und gehörte 5 oder 7 Jahre dem Betriebsrat an, hat ordentlich reagiert in dem Maße, wie Betriebsratarbeit relativ, jetzt sagen wir, möglich ist am Theater. Erstmal wussten sie nicht genau, was sie machen sollten, weil es natürlich nicht klar, von erstmal waren noch keine Tatsachen geschaffen. Es war klar, dass ein paar gehen würden, aber wie viele wussten sie auch nicht. Alle wurden sozusagen in diesen letzten Wochen vor den Ferien mit den Ergebnissen der Entscheidung konfrontiert. Es, was sie vorher gemacht haben, sie haben jemanden von einer Gewerkschaft eingeladen, der dann nochmal erklärt hat, worauf man achten sollte in solchen Personalgesprächen. Das war bestimmt für die meisten recht informativ und so. Aber es ist keine neue Erfahrung, dass das ein Arbeitsbereich ist, in dem kollektive Aktionen so gut wie nie stattfinden.
Warum?
Weil es, ja, es ist eine gewisse, also vom Berufsbild her und von der Arbeit her ist das ein individualisierter Beruf. Weil natürlich, man spricht oft vom Ensemble noch, die dann zusammen ein Stück machen mit dem Regisseur. Aber dadurch, dass diese befristeten Arbeitsverhältnisse sind, dadurch, dass es halt der eine, es gibt so einen Typ wie mich, davon gibt es noch mehr. Warum wird der jetzt genommen, warum werde ich nicht genommen? Also ein gewisses Konkurrenzdenken entsteht, das vielen vielleicht auch wirklich verhindert, etwas zu tun. Also sozusagen zu sagen, wir bringen den Mut auf, uns gemeinsam dagegen zu stellen, weil jeder versucht, sein Schäfchen ins Trockene zu bringen. Aus verschiedenen klar nachvollziehbaren Gründen, wie Familie oder so, oder wie Erfahrung, dass es nichts gebracht hat, gemeinsam dazustehen. Ich kann nur, als Betriebsrat bin ich für Kollegen zum Chef gegangen und habe mich beschwert. Dann hat der Chef mit dem Kollege Rücksprache gehalten. Dann kam ich wieder hoch und wurde gesagt, der sieht das ja ganz anders, als du das gesagt hast. Also im Grunde genommen im Kontakt mit der Leitung ist der Kollege dann sehr kleinmütig geworden oder hat das alles zurückgezogen. Bis hin, ich habe dem Peter ja gar nicht gesagt, er soll da hingehen. Obwohl ich das, also mein, entweder verstehe ich dann kein Deutsch mehr, aber der Satz ist gefallen. Was mich jetzt zum Beispiel in meiner Erfahrung, deswegen habe ich nach so und so vielen Jahren Betriebsratarbeit auch dann gesagt, es lohnt sich für mich nicht mehr. Weil ich zwar, wir was Sachen versucht haben, aber wir sind nur bedingt oder mit größeren Misserfolgen da geendet.
Kapiere ich, aber jetzt ist doch eine neue Situation eingetreten. Ein Gros wird gefeuert, der größte Teil wird gefeuert und ihr habt ja eben geschildert, dass die Aussicht, woanders etwas zu bekommen, zumindest eine heikle ist. Vielleicht nicht. So. Und in dieser Situation könnte man doch erwarten, dass dieser Individualismus, von dem du eben erzählt hast, überwunden wird und es doch zu kollektiven Abwehrkämpfen kommen könnte, auch bis dahin in Form von Streiks. sage ich jetzt mal, das würde ich auch. Also ich würde mal sagen, das würde ja auch, dann würden es alle mitbekommen, sage ich jetzt mal so.
Ja gut, das Streikmittel in dem Sinne, als die Emotionen hoch waren, wurden solche Dinge auch quasi in den Raum geworfen. Aber damit tust du niemand weh oder bringst du niemand zu einer Entscheidung. Was wollen wir bestreiken? Wollen wir uns an die Tür ketten? Dann geht man an eine andere Tür hinein. Und der Zuschauer selbst, man ist, glaube ich, oder unsere Fans, unsere Zuschauer sind selber kaum informiert über die Gegebenheiten des Theaters, wie Fristverträge. Weil das, also ich dann, also Bekannte fragen mich, aber wie kannst du denn nach so vielen Jahren gekündigt werden? Du hast doch ein normales Arbeitsverhältnis. So, nein, wir sind befristet, ich kann jedes Jahr gekündigt werden. Ach so, das wusste ich nicht. Was zum lapidaren Satz letztens jemand führte, sagt, komm, ich gebe dir mal ein Bier aus, ich weiß jetzt, was du verdienst. Ne? Also ja, ich meine, dieser OP-Artikel, den du da auch liegen hast, der war schon sozusagen informativ, weil viele Leute haben dann gesagt, ach, so sieht das aus, das wussten wir ja gar nicht. Also diese Normalmittel, wenn jetzt in Opel natürlich gestreikt wird, dann steht das Band still. Wenn das Band stillsteht, die Information habe ich von vor 10 Jahren, kostet das die halbe Stunde 250.000 Euro. Das ist ein Druckmittel. Und die Leute haben alle unbefristete Verträge. Also wenn die mal 10 Jahre da sind, ne, dann kriegst du die auch nicht so schnell raus. Auch wenn sie dann mal streiken. Im Theater, dann hast du da den Streik angezettelt, dann wartet der Ende dann vielleicht ein Dreivierteljahr und dann kickt er dich dann.
Naja, bei Opel ist es ja mittlerweile auch nicht
mehr. Ja, bei Opel sind Leiharbeiter. Ich sage ja, die Opel-Information ist 10 Jahre alt.
Ja, ganz genau.
Jeder hat Angst um seinen eigenen Job. Das ist
die behalten. Aber den müsst ihr ja nicht mehr haben. Ihr werdet ja jetzt ohnehin gefeuert. Aber nur mal ganz kurz, also ich meine, soweit ich informiert bin, kann ja so ein Theaterstück nicht aufgeführt werden ohne Schauspieler. Wenn ich in den Streit trete, bumm, gibt es kein Theaterstück. Ich sage jetzt mal für mich als Konsumenten, wenn ich da jetzt ins Theater gehe, wenn ich so einen Satz lese wie von Zetscher, also neuer Intendant, es müssen also neue Gesichter her, damit die neue Formen kommen und so weiter, dann fühle ich mich ehrlich gesagt versetzt irgendwie, als wäre ich was ich hier im alten Rom und ich will ein neues Schauspieler haben, das will ich aber nicht. Also ich will nicht, dass Schauspieler für mich schauspielen oder Schauspielerinnen für mich schauspielen unter solchen Arbeitskonditionen. Ich möchte eigentlich, dass die vernünftige Arbeitskonditionen haben und nicht unbefristete Verträge beispielsweise haben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass in einer Stadt wie Marburg ganz viele so denken, wie ich das gerade geschildert habe, die das auch nicht möchten. Also gerade Freunde und Freundinnen des Hessischen Landestheaters. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass doch womöglich die Solidarisierung mit euch eine höhere ist, als wie ihr das so pessimistisch schätzt.
Also ich spüre die Solidarisierung ganz stark. Ich bekomme immer wieder Leute, die auf mich zutreten, auf der Straße, per E-Mail, die immer wieder sagen, sie fassen es nicht, dass wir gekündigt werden, dass sie uns so gerne gesehen haben und sie es nicht verstehen können. Da erfahren wir sehr, sehr viel Zuspruch. Nur schlussendlich...
Es gibt ein paar Leserbriefe und so.
Oder Leserbriefe, die in der Zeitung waren. Nur schlussendlich, das ist was gut, das tut uns einmal gut in der Seele, dass wir merken, es gibt einfach viele Leute, die uns sehr schätzen, die Fans von uns sind, die sagen, oh, die gehen eigentlich nur ins Theater, wenn wir spielen und so. Da denke ich mir, wow, das ist ein schönes Kompliment. Aber schlussendlich hilft es einem nicht, leider.
Das ist klar, Regina, aber die Frage ist ja auch, also was sollen die Leute fordern? Das müsste ja eigentlich, also was sollen die Leute fordern? Weil wie Peter eben schon sagt, ganz viele wissen gar nichts. Von euren Arbeitsbedingungen. Das wäre überhaupt mal meine nächste Frage. Gibt es eigentlich auf bundesweiter Ebene hier in Deutschland, gibt es da eigentlich gewerkschaftliche Bestrebungen der Schauspieler und Schauspielerinnen, also bestimmte Forderungen, wie zum Beispiel bessere soziale Absicherung und so weiter und so fort, befristete Verträge, gibt es da irgendwelche Bestrebungen oder gibt es die eigentlich gar nicht? Ist das so individualisiert, wie ihr das eben hier für Marburg geschildert habt?
Es gibt zwei Gewerkschaften, die eine nennt sich GdBA, Gewerkschaft Deutscher Bühnenangehöriger, und die andere ist eine Unterabteilung von Verdi, da ist man glaube ich bei Druck und Medien. Ich war in beiden Mitglied, habe dafür Geld bezahlt, habe die verschiedenen Pressedinge da von denen bekommen. Als ich als Betriebsrat oder als Mitglied der Gewerkschaft explizit Fragen hatte, habe ich versucht, mich durch die verschiedenen Gremien und dergleichen durchzutelefonieren, immer mit frustriertsten Ergebnissen, dass keiner Bescheid wusste, obwohl sie die Spezialgewerkschaft für Bühnenangehörige sind. Was mich dann jedes Mal dazu bewog zu sagen, gut, dann kann ich auf meinen Beitrag auch verzichten, weil es ward mir nicht geholfen, auch nur als ich eine Frage hatte. Die GdBA sitzt natürlich immer noch da und die andere Gewerkschaft, die Unterabteilung von Verdi, und machen bei den Tarifverhandlungen mit und dergleichen. Das ist auch bestimmt eine ehrenvolle Aufgabe. Das Problem ist genau das gleiche wie Sonst, es sind befristete Verträge am Theater. Das heißt, die Leute, die Gewerkschaftsarbeit machen, meistens kommt man ja nicht mit 18 oder mit 23 auf die Idee, Gewerkschaftsarbeit zu machen, sondern in höherem Alter. Die sind schon länger irgendwo am Theater. Das heißt, sie gehören meistens nicht zu den Darstellerbereichen. Es sei denn, sie sind im Opernchor. Wenn du mal im Opernchor 3-4 Jahre bist, das ist ein anderer Tarifvertrag als der eines Schauspielers, dann bist du relativ unkündbar. Also in den Gewerkschaftsgremien sitzen viele aus dem technischen Bereich, die zum Beispiel keine befristeten Verträge haben. Es gibt bis zu 17 Tarifverträge am Theater. Also diese Gewerkschaftsmitglieder sind viele, die aus dem nicht künstlerischen Bereich, weil Künstler ist nicht besser, jeder macht seine Arbeit am Theater und ist wichtig, aber sie sind meistens nicht in den Bereichen, wo die dauernde Fluktuation herrscht. Das heißt, das Wort derjenigen, die diese Probleme haben, ist meistens schlecht oder gar nicht vertreten, weil die sich täglich um einen Arbeitsplatz bemühen müssen, sozusagen, bevor sie die Ruhe haben, das in gewerkschaftliche Arbeit noch mit einzubringen. Aus meinem Fall, ich habe es gemacht als Schauspieler. Wir haben auch jedes Jahr, oder wenn wir gewählt haben im Landestheater, große Probleme gehabt, diese 5 Leute zusammenzukriegen. Wenn sich 5 zur Wahl gestellt haben, war ja klar, dass sie gewählt wurden.
Aus eurer Sicht abschließende Frage, wenn ihr das bestimmen könntet. Was sollte sich bei dem Schauspielberuf in sozialer Hinsicht ändern?
Also auf alle Fälle sollte sich ändern, dass man ganz klar guckt, wie lange ist jemand schon an einem Ort und denen dann wenigstens die Chance zu geben, 1,5 Jahre oder 2,5 Jahre sich umzustrukturieren. Also das ist mal, sagt man, man muss sich voneinander trennen, künstlerisch, personell, ist egal. Das kann ja passieren und das spreche ich auch nicht ab, dass das sein muss. Man würde sich natürlich dann ab einem gewissen Zeitpunkt schon wünschen, ein bisschen mehr Zeit zu haben. Einfach eine Familie umzustrukturieren ist einfach nicht, geht nicht von heute auf morgen, sage ich jetzt einfach mal. Auf der anderen Seite natürlich wäre es, wie soll ich sagen, sinnvoll, dass man überhaupt bessere Arbeitsbedingungen schafft. Klar, ob jetzt soziale Absicherung oder überhaupt, dass man sagt, man geht jetzt mal, also es gibt ja keine unkündbaren Verträge mehr. Das gibt es jetzt noch hier an unserem Theater, also Leute, die 15 Jahre ununterbrochen am selben Ort waren, sind unkündbar. Sowas gibt es sonst eigentlich nirgends mehr. Also von Österreich kenne ich das zum Beispiel nicht. Ich denke, solche Dinge, warum werden wir anders behandelt, wie jetzt jemand, der die Bühne aufbaut, ne? Der relativ schnell unkündbar wird. Ich denke,
Was nicht
zum Vorteil ist, auf gar keinen Fall. Und ich denke mir, das ist, da sehe ich schon Schwachstellen, die auf alle Fälle aufgearbeitet werden müssen, weil ich mir denke, wie gesagt, dass wir als Schauspieler auf alle Fälle ja da sein sollten, alles zu spielen, wie er schon gemeint hatte, und dementsprechend wir ja auch nicht unbedingt jederzeit ständig ausgewechselt werden müssen, nur weil neue Konzepte kommen, neue Regisseure, das würde uns ja nur freuen, so gesehen.
Also ich würde sagen 3 Dinge. Erstens, länger befristete Arbeitsverträge. Dass sie befristet sind, finde ich nicht ganz so schlimm, aber 2 Jahre oder mehr. Dieses Vertrauen müsste ein Intendant schon haben in denjenigen, den er beschäftigt, beziehungsweise in seine Fähigkeit oder die seiner Regisseure. Jemand, wenn er, der sagt, der war doch nicht so, wie ich dachte, ihn auf ein gewisses Leistungsniveau zu bringen, was jeder Chef mit seinen Mitarbeitern machen muss, um dass er wieder für ihn spielen kann, sein Konzept vertreten kann. Zweitens, dass der Arbeitstitel oder der Berufstitel des Schauspielers besser geschützt ist. Jeder kann sie ab morgen Schauspieler nennen.
Ja, das ist auch wichtig.
Es gibt einen Unterschied zwischen privaten und staatlichen Hochschulen. An die staatliche Hochschule kommst du nur, ein ganz normales universitäres Studium mit 8 Semestern, mit allem drum und dran, mit Diplom. Das müsste dementsprechend etwas bringen, dass der Arbeitstitel, dieser Berufstitel dir etwas bringt. Und weil wenn jeder Schauspieler werden kann, dann, dass einfach ein gewisses Grundniveau da ist, auf dem dann jeder Intendant sagen kann, okay, ich kann mich auf die Qualität dieser Absolventen verlassen, also kann ich mich um andere Dinge kümmern, als nur zu sagen, die Fratze gefällt mir nicht oder so. Also dass er sagt, da ist ein gewisses Niveau da, die sind immer einsetzbar. Und drittens, deine Idee mit dem Sozialfonds, wenn diese Sachen sozusagen und weiter Kultur abgebaut wird, im Grunde vielleicht ist es das große, hehre Ding, sich nochmal als Politiker, so schwer das auch dem jetzt, sage ich mal, dem, im Beispielsfall dem Opel-Mitarbeiter klarzumachen ist, wenn der gekündigt wird, dass Theater aber trotzdem gebraucht werden. Dass Theater Teil der Kultur sind und Teil des Bildungsprozesses für Schüler und so weiter. und dass sie schon eine lebenswichtige Funktion haben. Das müsste wieder mehr Bewusstsein werden, das könnte auch zu Sozialfonds führen und so weiter. Ich sage mal, Theater brauchen wir in 200 Jahren noch, aber ob wir noch Autos brauchen, die Öl verbrauchen und verbrennen und die Luft schlecht machen und so weiter, so sehr gerne ich auch mal Auto fahre und nicht zu Fuß gehe die langen Strecken, ist klar. Das ist für mich eine entscheidende Frage. Und da braucht es ein Umdenken. Weil Autos brauchen wir nicht mehr in der Art, wie sie jetzt gebaut werden. Auch nicht mit 320 PS. Aber eine Bühne, die einen zum Nachdenken bringt und vielleicht auch um zu sagen, ah, vielleicht braucht man nicht mehr so viele Autos. Die brauchen wir. Weil wer soll sonst noch was anregen?
Peter und Regina, wir danken euch für das Gespräch.